Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketingkommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist die letzte Folge unserer Miniserie innerhalb der Impact-Serie. Nämlich, wir haben jetzt die letzten 4 Wochen jede Woche einen Podcast gemacht zum Thema Halbleiterkrise. Wie kann es passieren, dass plötzlich in der Welt nicht mehr genügend Halbleiter auf dem Markt sind und das beispielsweise dazu führt, dass Automobilunternehmen ihre Bänder teilweise stillstehen lassen müssen. Da habe ich erst aus einer Industrieperspektive mit Guido Hertel gesprochen, dann war die Einkaufssicht mit Michael Stromer. Letzte Woche habe ich mit Thomas Luck gesprochen, der Autoexperte ist. Das war auch ein sehr spannender Podcast, der das nochmal genau aufgedröselt hat, wer da eigentlich wie betroffen ist. Und heute zum Abschluss spreche ich in der Serie mit jemandem, der nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema hat und ein absoluter Kenner auch ist, wenn es um Halbleiter und Hightech geht. Bei mir ist heute zugeschaltet Dieter Gerdemann. Hallo Dieter.
Hallo Michael, freue mich, dass ich da bin.
Erstmal die Frage zu dir, weil ich das immer stelle, wenn ich erstmal einen Podcast mit jemandem aufnehme, wo sitzt du denn brav im Homeoffice oder darfst du ab und zu schon auch mal wieder zu klären?
Ja, wir dürfen ja schon ins Büro, aber ich sitze in der Tat im Homeoffice in der Nähe von München. Habe mich da auch, muss ich sagen, über das letzte Jahr ganz gut eingearbeitet, muss man ja sagen, nicht eingelebt, sondern eingearbeitet. Der Radius ist natürlich relativ klein mit den Wegen zum Kühlschrank, zum Bett und zum Schreibtisch. Da wünscht man sich schon manchmal ein bisschen mehr Radius, aber was soll's. Ein bisschen muss man auch durchhalten und es hat auch Vorteile, nah bei der Familie zu sein und nicht immer unterwegs, wie wir Berater ja normalerweise unterwegs sind.
Ja, was ich jetzt heute an dieser Ausgabe spannend finde, mit dir zu sprechen, ist, dass du nicht zum einen nicht nur Hightech-Experte bist, sondern du hast auch eine Zeit lang außerhalb von DACH gearbeitet, hast also einen sehr guten globalen Blick. Was erzähl uns, was hast du die letzten Jahre wo gemacht?
Genau, also ich bin ja gestartet in München, meine Reise sozusagen, vor mittlerweile fast 10 Jahren. Bin dann für 4 Jahre in Silicon Valley gegangen, dort mir die Tech-Branche vor Ort näher anzuschauen und dabei behilflich zu sein, unser Tech-Geschäft an der Westküste aufzubauen. Das hat natürlich Einblicke gegeben, nicht nur in die Spieler im Silicon Valley, sondern in Gesamtheit, wie das Silicon Valley an sich tickt, wie innovativ es unterwegs ist, wie offen die Menschen dort sind für Austausch und wie anders die Kultur da ist, auch auf der Engineering-Seite insbesondere im Vergleich zu dem, was ich so aus Europa kannte oder kenne von vorher. Dann bin ich aus dem Silicon Valley vor ungefähr 4 Jahren, dann für 2 Jahre nochmal nach Singapur gegangen, konnte da dann eben von der anderen Seite der Weltkugel auf dieselbe Industrie schauen, auch sehr spannend, da im Maschinenraum der Welt sozusagen zu agieren, auch da wiederum völlig andere Kultur. Und das ermöglicht schon einen ganz guten Blick, glaube ich, global auf das Thema Hightech und hat mich, muss ich sagen, auch persönlich natürlich sehr bereichert.
Genau, das ist nämlich das Tolle, dass wir heute miteinander reden können, dass du diesen globalen Blick hast, weil wir wirklich über diesen Hightech-Sektor sprechen wollen. Da habt ihr unter anderem im letzten Jahr eine Studie zugemacht. Bevor ich dazu komme und bevor ich auch zur Frage komme, was eigentlich Hightech eigentlich ist aus deiner Sicht, mal so eine Frage noch vorab. Hat dich das denn überrascht, dass wir jetzt im Halbleiterbereich in so eine krisenhafte Situation kommen, dass es so eine Verknappung auf dem Markt gibt?
Nun, also überraschen wäre jetzt zu viel gesagt. Ich meine, diese Krisen gibt es und gab es ja immer wieder. Also und Auslöser sind vielfältig. Es waren Erdbeben in Taiwan oder Japan, die Knappheiten ausgelöst haben. Was mich schon überrascht, ist die Intensität und die Magnitude der Knappheit, die wir jetzt erleben. Bislang waren das immer so Strohfeuer, die relativ schnell vorüber waren. Und Strohfeuerchen, kann man sagen, gab es auch entlang der gesamten Wertschöpfung in der Halbleiterbranche, gibt es fast ständig. Irgendwelche Materialien sind immer knapp und eng. Aber jetzt in der Breite und über die gesamte Wertschöpfung der Halbleiterindustrie, diese Knappheit zu sehen, das überrascht mich schon. Und auch die Auswirkungen, die das nach sich zieht und vor allem auch die Dauer, die es dauern wird, bis tatsächlich diese Knappheit nachhaltig im Griff ist, das ist schon etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Und ich glaube, das hat auch so keiner kommen sehen, denn In gewisser Weise kann man sagen, war das der Perfect Storm. Es kommen so viele Dinge zusammen, wie natürlich Covid-19, dadurch der gestiegene Demand in Sachen Monitore und Laptops und Computer für den Heimbedarf, denn jeder hat sich sein Homeoffice gemütlich eingerichtet mit IT-Equipment und mal ordentlich aufgerüstet. Dann die Umwälzung, die wir sehen in der Automotive-Branche mit autonomem Fahren und der technischen Aufrüstung der Autos. Und das sind nur zwei Dinge, die wir sehen und die nachhaltig eine Veränderung auslösen. Setzt sich fort in Consumer Electronics im Allgemeinen. Jede dumme Kaffeemaschine mittlerweile ist halbwegs intelligent und hat Semiconductor-Material drin. Und das führt in Summe eben zu einem breit wachsenden Bedarf auf breiter Basis, der halt einfach von den Kapazitäten der Industrie auf mittelfristige Sicht nicht gestopft werden kann. Und das muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen überrascht, wie gesagt, die Magnitude, und dass es in so einer Intensität und solcher Schwere auftritt.
Jetzt hast du eben ein schönes Beispiel genannt, selbst die dumme Kaffeemaschine, die heute irgendwie Elektronik drin hat. Das führt mich zur Frage, Hightech ist so ein Begriff, den benutzt man zumindest in geschäftlichen Zusammenhängen irgendwie sehr selbstverständlich, ohne sich eigentlich mal die Frage zu stellen, was ist Hightech eigentlich? Oder man denkt irgendwie an KI und irgendwie Softwarelösung oder was auch immer. Wie würdest du denn Hightech definieren oder abgrenzen? Wo fängt denn für dich Hightech eigentlich an?
Naja, also Hightech ist natürlich laut Definition erstmal irgendwie the bleeding edge of technology, ne? Also da, wo Technologieforschung stattfindet und wo es beginnt, und das ist mir auch wichtig, irgendwie einen materiellen Business Impact zu haben. Ich glaube, das ist eine wichtige einseitige Begrenzung, denn auch wenn wir natürlich viel über Dinge wie Quantencomputing oder sonst was reden, auch das ist Hightech. Aber das sind Anwendungsfelder, die unter Umständen noch Jahre entfernt sind, davon wirklich einen Business Impact zu erzeugen. Insofern schauen wir natürlich auf das Thema Hightech eben ganz stark auch mit der Brille der Business Relevanz. Und insofern umfasst das tatsächlich bei uns oder in unserer Definitorik oder meinem Mental Mind als sind das Semiconductor, Batterien, Connectivity-Module, aber auch Software natürlich, Cloud-Services und so weiter, die eben Endprodukte enablen, Dinge zu tun, die sie ohne diesen Wertbeitrag nicht leisten können. Ein anderer Bereich, den man unter Hightech zählen könnte, auch ein im Moment sehr prominenter Bereich, sind natürlich Dinge wie Biotechnologie oder Pharmaceuticals, die wir aber im Sinne auch unserer Studie, die wir gemacht haben im Hightech-Sektor, auch erstmal ausgeschlossen haben, wobei ich das kategorisch eigentlich nicht tun würde, denn das ist schon auch natürlich Hightech und es gibt Stimmen, die sagen, die nächsten Plattformen werden nicht mehr im Elektroniksektor stattfinden und gebaut werden, sondern die nächsten Plattformen werden in der Biotechnologie entwickelt werden. Also insofern auch da ein spannendes Feld, aber im Sinne des heutigen Podcasts, glaube ich, konzentrieren wir uns eher auf das Thema Elektronik und Software.
Und da habt ihr ja auch ziemlich beeindruckende Zahlen zusammengetragen. Also wenn ich mal auf die Studie gehe, die wir auch auf jeden Fall nochmal auf der Website mit dem Podcast verlinken werden aus dem letzten Jahr, da habt ihr davon gesprochen, dass die globale Hightech-Industrie ungefähr 1,2 Billionen US-Dollar wert ist und jährlich um 14,5% wächst. Da ist, wenn ich so eine Zahl höre, kann man sagen, nur der Himmel ist die Grenze, oder wie schätzt du das ein?
Das kann man fast so sagen. Also insbesondere, wenn man sich dann anschaut, die 1,2 Billionen, die du genannt hast, das sind ja nur der sehr eng umfasste und umgrenzte Markt. Das sind wirklich Semiconductor oder Hightech-Komponenten und Hightech-Systeme. Da sind noch nicht mal die Produkte drin, wie jetzt Smartphones beispielsweise, die wir als Endprodukte in einen weiteren Markt zählen. Und wenn man den noch hinzunehmen würde, dann wären wir in Summe nicht mehr bei 1,2 Billionen, sondern 5,8 roundabout Billionen. Also insofern viel größer. Das Wachstum ist da tatsächlich sehr dynamisch. Das kommt natürlich daher, was ich vorhin schon sagte, selbst die dumme Kaffeemaschine wird smart. Insofern ist es tatsächlich so, im Moment ist the sky the limit. Und ich glaube, das, was wir da an Innovationen gerade in alltäglichen Bereichen sehen werden, wenn man das jetzt mal extrapoliert von dem, was wir erlebt haben und welche Innovationen das iPhone ausgelöst hat und welche Märkte das enabled und ermöglicht hat, dann glaube ich, können wir uns da das Potenzial von Hightech noch gar nicht richtig vorstellen. Insofern würde ich schon erwarten, dass das Wachstum sich auf mittel- bis langfristige Sicht da sicherlich erstmal nicht verlangsamen wird, sondern eher noch zunehmen wird, denn die Technology Adoption ist da ganz klar auf dem Vormarsch und weiterhin so.
Und wenn man das jetzt so auf den Globus gesamt sich anguckt, die Verteilung, die wird ja nicht gleichmäßig sein. Wo schwimmen denn da die dicken Fische und wo sind die kleineren unterwegs in dem Bereich?
Na gut, also grundsätzlich kann man da natürlich von zwei Seiten drauf schauen. Das erste Mal, wenn man sich die Segmente anguckt, die Technologiesegmente, da gibt es eben, wir haben das Hightech-Komponenten genannt, das ist ein 300 bis 400 Milliarden Markt mit den großen Beitragsleistern sozusagen, Batterien und Semiconductor-Komponenten. Wenn wir dann auf die Systemebene gehen, dann sind das in Summe roundabout 800 bis 900 Milliarden Markt, also ein Vielfaches schon mal größer als der Komponentenmarkt. Und da sind die großen Beitragsleister dann Semiconductors, also Semiconductor-Systeme, also Mikroprozessoren, Memories und solche Kategorien. Display ist natürlich auch ein großes Thema, auch sehr eingängig, weil mittlerweile auch jeder in seinem Auto nicht mehr nur ein Display, sondern bis zu drei oder vier Displays hat oder ein ganz großes. Und natürlich ein Riesenbereich, auch klar durch die Anwendung, die wir sehen im IoT-Bereich, sind Sensoren mit 166 Milliarden und einem sehr dynamischen Wachstum von 63%. Und auch in aller Munde Cloud Services mit 172 Milliarden ungefähr Marktgröße und 35% Wachstum. Also das sind mal die Segmente. Wenn man sich so anguckt, wenn man das global betrachtet, dann ist das sehr, sehr schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, auseinander zu klamüsern. Warum? Weil natürlich die Wertschöpfungsketten tatsächlich global sind. Das heißt, auch eine Infineon, wenn sie Entwicklung hier in München betreibt, und auch selbst das tut sie natürlich nicht nur in München, sondern auch weltweit, aber auch eine Infineon oder eine Apple beispielsweise, die beziehen natürlich ihre Komponenten weltweit und fertigen und verarbeiten sie auch weltweit. Insofern ist es fast schwierig, da wirklich von einem Markt, einem regionalen Markt zu sprechen. Das könnte man vielleicht an den Headquartern der Unternehmen festmachen. Das haben wir uns schon auch angeschaut in der Tat, um zu begreifen, wo sitzen denn jetzt die führenden Unternehmen in dem jeweiligen Segment? Und da sieht man, da spielt natürlich die Musik ganz klar schon in den USA als einem sehr, sehr wichtigen Land natürlich, was Hightech betrifft, aber eben auch keine Überraschung China natürlich. Und da muss man sagen, das ist auch ein Schlaglicht, was ja unsere Studie geworfen hat. Da ist Europa zunehmend hinten dran. Will heißen, die Unternehmen wie Siemens oder auch Infineon, auch wenn sie per se jetzt die Einzelunternehmen nicht an Boden verlieren, so ist es doch die Industrie oder die Summe der Unternehmen, die da an Boden verlieren und überholt werden eben von Playern aus China oder Asien.
Ich habe in meinem Studium vor vielen Jahren mal den Begriff gelernt der verlängerten Werkbank. Mhm. Könnte es jetzt im schlimmsten Falle heißen für Europa, wenn sich jetzt nichts ändert, dass es nicht mal zur verlängerten Werkbank mehr reicht, weil man in der Produktion garantiert teurer ist als eben andere Erdteile und man eben, wenn man nur einzelne Firmen hat, die sicher erfolgreich sein wie Infineon oder Nokia, dass man da eben auch wirklich die Entwicklung verliert und einfach komplett aus dem Spiel ist? Komplett abhängig?
Das kann natürlich schon passieren. Das ist so. Das ist auch tatsächlich ein sehr relevantes Risiko, dem wir uns stellen müssen. Aber grundsätzlich bin ich schon ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, wenn sich Europa auf seine Stärken besinnt, und diese Stärken sind ja Innovation und die Kunst des Engineerings, und wenn wir die zum Tragen bringen, dann wird Europa immer eine Rolle spielen. Also das ist ja auch heute so. Ich meine, es wird kein iPhone gefertigt ohne Content von europäischen Lieferanten. Das ist so, und das ist auch im Moment so, ohne dass Apple da eine Chance hätte, so einfach einen Ersatz vorzunehmen. Insofern sind die europäischen Unternehmen da, wo sie positioniert sind, schon gut positioniert. Und ich glaube, wenn sie die Innovationsfähigkeit halten und das Umfeld finden, das ökonomische Umfeld, wirtschaftliche Umfeld, dann wird auch Europa weiterhin Wachstumstreiber bleiben und auch wettbewerbsfähig bleiben in der Industrie. Sieht man übrigens auch daran, dass gerade Apple heute announced hat, 1 Milliarde in ein Chip Design Center in München zu investieren. Auch das ist natürlich ein schöner Beweis dafür, dass Deutschland, was Chip Design betrifft, durchaus viele Talente und Vorzüge hat, die selbst ein Apple dazu bewegen, hier 1 Milliarde zu investieren und nicht im Silicon Valley oder in Taiwan beispielsweise. Aber man muss natürlich schon sagen, es muss weiter viel passieren. Denn wenn man sich den Technologie-Stack natürlich anschaut, von, weiß ich nicht, Hardware- und Kommunikationsebene bis auf die Software-Ebene, dann gibt es natürlich schon Bereiche, wo Europa schon abgehängt ist. Und das Prominenteste ist vermutlich gerade das Thema Cloud. Da sind wir ja doch, durchaus hängen wir am Tropf der Amazons und Microsofts und Googles dieser Welt, aber auch der Alibabas dieser Welt, die also eben in USA und China sitzen. Und da hat es Europa bisher nicht geschafft oder kein europäischer Anbieter geschafft, ein wettbewerbsfähiges, global tragfähiges und auch global akzeptiertes und skaliertes Cloud-Offering auf die Füße zu stellen. Und auch andere Bereiche, traditionell starke Bereiche wie Kommunikation mit Nokia und Ericsson, sind da durchaus auch unter Feuer mit Huawei, die, glaube ich, einen unglaublichen Siegeszug angetreten haben und auch einfach tolle Engineering-Arbeit gemacht haben. Das muss man auch sagen. Es sind schon tolle Produkte und gute Produkte, die Huawei da entwickelt. Und da muss eben Europa schon vorne dran bleiben und die Hausaufgaben machen, um da einen Technologievorsprung überhaupt halten zu können.
Wenn du von Hausaufgaben sprichst, heißt es, also wer hat jetzt, ich sage es mal überspitzt gesagt, wer hat eigentlich so ein bisschen gepennt? Sind es die Unternehmen? Ist es die Politik? Läuft zu viel dann doch nationalstaatlich, anstatt dass man es europäisch denkt? Oder ist vielleicht die europäische Ebene auch nicht agil genug? Was gibt's da Gründe, die du benennen kannst? Oder sagst du, es ist so vielfältig, was da ineinander greift? Schwer zu benennen.
Also es ist in der Tat schwer zu benennen und es ist vielfältig, aber nichtsdestotrotz vielleicht mal ein paar Versuche. Ich glaube grundsätzlich, die europäischen Unternehmen machen die Hausaufgaben schon gut. Also wenn man und das kann man fast ausnahmslos sagen, die machen ihre Hausaufgaben schon sehr gut und entwickeln sich da gut. Aber sie haben natürlich, muss man sagen, damit fängt es an, unter Umständen mit einem fragmentierteren Markt zu tun auf europäischer Ebene, als das beispielsweise bei den US-amerikanischen Playern der Fall ist. Ja, und das macht sich beispielsweise bei Cloud sehr, sehr stark bemerkbar, wo man sagt, eine Apple oder ein Amazon oder ein Microsoft, die haben eben einen homogenen Verbrauchermarkt Nordamerikas vor sich, der regulatorisch sehr homogen ist. Da tun sich europäische Spieler natürlich schwieriger, denn die Regulatorik, auch wenn es da Bestrebungen gab auf europäischer Ebene, die Regulation zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, so ist das immer noch nicht gegeben. Da sind so Dinge wie GDPR natürlich hilfreich, denn das schafft mal einen Rahmen für Datenschutz, der beispielsweise bei Cloud sehr relevant ist, aber das sind halt eben nur Anfänge. Das ist also sicherlich ein Thema. Ein zweites Thema ist, glaube ich, auch, dass die Politik durchaus einen Beitrag leisten kann, den teilweise stattfindenden, und ich will gar nicht so polemisch sagen, Ausverkauf, aber tatsächlich den Verkauf von Kronjuwelen, die wir hier haben oder hatten, an amerikanische oder asiatische Unternehmen auch tatsächlich zum Teil einfach zu verhindern. Denn da sind die Amerikaner und die Chinesen sicherlich Forscher in ihrem Kartellrecht und sind da gegebenenfalls früher bereit, auch mal ein Veto einzulegen. Und wir haben auch gerade wieder einige Deals in der Pipeline, wenn man jetzt die ARM-Akquisitionen nimmt durch Nvidia, die sicherlich das Potenzial haben, den Markt durchzuwirbeln. Und wo wiederum ein Kronjuwel aus Europa, nämlich ARM, für diejenigen, die es nicht so kennen, aber das ist die Technologie, die gerade in jedem Smartphone dieser Welt und in den Großteilen der Embedded Devices dieser Welt steckt. Also ein wirkliches Kronjuwel, das nach Amerika an Nvidia zu verkaufen. muss man sagen, in Klammern gehörte vorher schon Softbank, da ist also vorher schon was schiefgelaufen. Aber das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann, das könnte man kartellrechtlich vielleicht verhindern, vielleicht sollte man es auch. Es gibt einige Stimmen, nicht nur europäische, sogar auch amerikanische Stimmen, Microsoft und Google, die sich auch gegen so eine Akquisition ausgesprochen haben. Also insofern auch da vielleicht eine aktivere Wirtschaftspolitik, auch im Sinne von regulatorischen oder kartellrechtlichen Eingriffen, sicherlich eine weitere Stoßrichtung. Drittes Thema ist sicherlich Talent und die Entwicklung von Capabilities und Wissen und Know-how durch Universitäten, durch Forschungsinstitute. Ich glaube, da hat insbesondere Deutschland ein tolles System mit den Universitäten und den angewandten Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut. Das ist ein System, worum wir beneidet werden in der Welt, wurde ich auch oft zum Beispiel im Silicon Valley darauf angesprochen. Aber auch das ist ein System, was, wenn man sich es in absoluten Zahlen anguckt, was wir an Talenten hervorbringen in den Bereichen Software oder Semiconductor, natürlich hält es nicht mit dem Output, den China oder die USA produzieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch viel Talent verlieren in die Industrien in Nordamerika und in China. Und ich glaube, da sind wir dann wieder beim Zirkelschluss bei den Unternehmen angekommen, wo vielleicht auch die Unternehmen mehr tun müssen, um die Talente tatsächlich hier lokal zu entwickeln, lokal zu halten, um den Wissensvorsprung, den wir in einigen Bereichen noch haben, und den Innovationsvorsprung auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Also insofern sieht man, ist eine Vielzahl an Themen, die da relevant sind und die da reinspielen. Insofern ist es keine einfache Lösung, die wir hier vor uns haben. Ich glaube, das ist ein langfristiger Prozess, wo viele mithelfen müssen, sozusagen die Sicherung der Kerntechnologien in Europa auch weiter zu gewährleisten.
Ja, mir hat mein befreundeter Tech-Experte gesagt, naja, wir haben aber auch den Fehler gemacht in Deutschland und Europa die letzten Jahre. Wir haben uns über jeden neuen Pizza-Online-Lieferdienst gefreut, der etabliert wurde, weil wir so gesagt haben, in den USA, da läuft das Consumer-Geschäft und das müssen wir auch machen. Und wir haben Deep Tech einfach vergessen. Kann man so weit gehen aus deiner Sicht, dass wir das einfach wirklich nicht die Würdigung hatten, weil du sprichst ja an Fraunhofer und so ist ja alles da. Ja, die Frage ist ja, wieso gelingt es nicht aus einer Innovation, die bei Fraunhofer entsteht, in Europa einen globalen Player zu machen?
Also ich glaube, der Punkt ist schon sehr relevant. Das Interessante bloß ist, diese Stimmen gibt es, by the way, auch im Silicon Valley. Genau die Diskussion habe ich auch im Silicon Valley erlebt, auch in Singapur, wo auch gesagt wird, auch da Deep Tech hat da auch nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Und auch da gibt es kritische Stimmen, die sagen, naja, seit 10 Jahren, vielleicht sogar schon 15 Jahren, haben wir eigentlich auch aus dem Silicon Valley keine echte Innovation mehr erlebt. Denn im Kern sind die Lieferdienste oder die Ubers dieser Welt, und Uber kann man jetzt vielleicht noch streiten, ob Mobilitätsdienste eine echte Innovation sind, aber im Kern sind die Lieferdienste auch keine wirkliche, wirkliche tolle Innovation, die die Menschheit weiterbringt. Also insofern will ich nur sagen, diese Diskussionen gibt es überall. Aber ich glaube schon, dass es in der Wahrnehmung von Deep Tech einen dramatischen Unterschied zwischen dem Silicon Valley und Europa hat. Und zwar ist der Begriff, und ich finde, man kann das sehr anschaulich machen, an der Verwendung des Begriffs Nerd. Der Begriff ist in Europa, würde ich sagen, nachdem, wie ich ihn empfinde, durchweg negativ belegt, während er in den USA durchaus positiv belegt ist. Also ein Tech-Nerd zu sein, ist da eine Qualitätsbezeichnung oder eine Auszeichnung dafür, dass man sich große Kompetenz erworben hat und tiefe Kompetenz erworben hat in einigen Bereichen. Und auch Nerds verdienen da durchaus, wenn man sich das bei Google anguckt, die Top-Ingenieure, mindestens ebenso viel, wenn nicht mehr, wie Top-Manager in Teilbereichen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sieht, wie unterschiedlich die Kultur ist. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo Europa durchaus in der Wertschätzung von Amerika lernen kann, dass wir Tech, Deep Tech und die Kompetenz in Deep Tech einfach mehr wertschätzen und sie auch entsprechend vergüten.
Zum Schluss mal noch so eine bisschen polemische Frage, weil du hast natürlich eben gesagt, das ist alles ein globaler Markt und die Lieferketten sind global und so. Aber wenn ich mir eure Studie angucke, Ja, muss man sagen, Europa muss da mal mindestens einen Zahn zulegen. Wir haben jetzt auch gerade aus dem Vergleich zu den USA aufgemacht. Wenn ich mir aber dann China angucke, also ihr habt da beispielsweise gesagt, Hightech-Patentanmeldungen in China lagen im Jahr 2014 bei 75.000, im Jahr 2019 bei 275.000. Das war ein Plus von 265%. Ja. Umgerechnet auf Europa kam auf eine Innovation oder ein Hightech-Patent in Europa kamen 3,2 2014 in China und heute ist das schon der Faktor, oder 2019 war es schon der Faktor 12. Wer ist eigentlich der größere Wettbewerber? Ist es eher in asiatischen Bereichen, vor allem China, zu sehen, oder ist es am Ende, kann man das gar nicht so ausmachen, weil du eben sagst, es kommt vor allem auch auf die Segmente an, in denen man unterwegs ist?
Also es kommt sicherlich auf die Segmente an, aber ich würde schon sagen, langfristig betrachtet ist es ganz klar China. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, auch die Amerikaner nehmen China als den Hauptwettbewerber wahr. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, und das ist dann schon, nimmt dann schon geopolitische Dimensionen an. Aber wie sieht denn die Weltordnung der Zukunft aus? Und wer spielt denn da überhaupt in Anführungsstrichen gegeneinander? Ist das Europa gegen Japan, USA und China und Korea beispielsweise? Oder sind es beispielsweise die westlich beeinflussten Hemisphären, also Europa und USA, jetzt mal im engeren Sinne genannt, gegen China und Japan und Korea? Oder ist es gar USA, Japan, Korea und Europa zusammen gegen China? Das ist, glaube ich, eine Frage, die muss ich noch finden. Und das wird auch nicht zuletzt davon abhängen, glaube ich, wie sich China auch auf der politischen Ebene positionieren wird, auch wie sich die USA natürlich auf der politischen Ebene positionieren wird. Ich glaube, die Polemik, die wir in den letzten 4 Jahren erlebt haben, die werden wir glücklicherweise in den nächsten 4 Jahren nicht erleben. Aber das heißt nicht, dass die USA nicht trotzdem einen fundamental anderen Stance in Richtung China beispielsweise eingenommen haben. Und fest steht auch, dass auf allen Seiten, ich will nicht sagen mit harten Bandagen, aber doch zumindest intensiv gefochten wird. Wenn man nimmt China, Made in China bei 2025, da gibt es ein Programm, das eben vorschreibt oder sich zumindest zum Ziel gesetzt hat, 2025 große Teile des Technologie-Stacks China intern besetzen zu können und nicht nur China produziert, sondern auch China entwickelt besetzen zu können. Die USA hat da mit dem CHIPS Act jetzt dagegen gehalten. Was Ähnliches gibt es auch auf europäischer Ebene, aber das zeigt halt, die Zeichen der Zeit wurden, glaube ich, in allen Bereichen und in allen Geografien erkannt. Und die Frage der Weltordnung in der Zukunft stellt sich da schon. Aber ich glaube, nochmal zurückkommt auf deine Ausgangsfrage, mittel- bis langfristig betrachtet, ist natürlich der Hauptwettbewerber China. Das muss man ganz klar sagen.
Wollen wir zum Schluss mit einer positiven Frage enden, weil du hast ja am Anfang gesagt, du bist grundsätzlich positiv denken. Gibt es denn was, wo du sagst, da hat eben Europa, so wie Europa ist, einen Standortvorteil gegenüber den anderen Regionen, wo du sagst, da liegt eine echte Stärke in Europa?
Und ich glaube, ich bin schon der Meinung, dass wir eine echte Stärke weiterhin in unserer Engineering-Kompetenz haben. Ne? Und das ist für mich deswegen auch die gute Neuigkeit heute Morgen. Das ist für mich eine durchweg gute Neuigkeit, dass Apple 1 Milliarde hier investiert in ein Chip-Design-Center, obwohl wir schon Presseartikel hatten, die den Abgesang der Chip-Industrie in Deutschland angestimmt haben. Das ist ein positiver Impuls und ich glaube auch der richtige. Und das ist unsere Kompetenz. Wir werden uns weiter differenzieren durch Innovation und ich glaube, da sind wir stark. Und da haben wir, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und die Universitäten weiter gute Arbeit leisten, die Kooperation zwischen Universitäten, angewandter Forschung und der Industrie weiter so gut funktioniert, werden wir auch, glaube ich, weiter Vorreiter sein und muss man sagen, auch müssen, denn auf der Arbeitskosten- und Stückkostenebene können wir es nicht sein. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass der Wettbewerb härter wird. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da auf der Innovationsseite absolut bestehen können werden.
Also trotz allem eine positive Botschaft zum Schluss. Ich danke dir vielmals, Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Die Studie findet sich, werden wir mit dem Podcast entsprechend auch nochmal verlinken. Dann kann man die Zahlen nachlesen. Ist wirklich ganz, ganz eindrucksvoll. wenn man da reinguckt und sieht, wie der globale Markt sich aufstellt. Für alle, die jetzt den Podcast nicht heute hören und sagen, na, wovon redet ihr denn? Was hat denn Apple heute verkündet? Also wir haben diesen Podcast am Mittwoch, dem 10. März aufgenommen. Deswegen sprach Dieter gerade von heute und der Entscheidung von Apple. Ich habe in den letzten 4 Wochen wahnsinnig viel über die Halbleiter- und Hightech-Industrie gelernt. Das war für mich ein kostenloses Fortbildungsseminar. Dafür vielen Dank an dich und an die anderen Kollegen. Und wir werden uns in 2 Wochen wieder hören. Dann werde ich mit dem Kollegen Victor Desjean über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich was ist eigentlich Luxus in der Pandemie? Und bis dahin sage ich danke. Wir freuen uns über Teilen, Likes, Shares auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.